Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin wieder hier, eure persönliche Ernährungserklärerin. Und wir gehen gleich in medias res, nämlich die Quizfrage oder die Regalfrage der Woche. Eigentlich ist es eine Studienfrage der Woche. Und zwar wollte die Karin auf Spotify wissen, was mich noch interessiert hätte, was ist denn bei der Studie rausgekommen, bei den beiden Gruppen, wo eine mehr Ballaststoffe gegessen hat und eine mehr fermentierte Lebensmittel? Das war in der Folge über die fermentierten Lebensmittel vor ein paar Folgen und das ist eine sehr gute Frage. Oder auch die Regalfrage, die man sich da stellen könnte, wäre, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen etwas, was mehr Ballaststoffe enthält, wie Vollkorn, oder was fermentiertes ist, wie ein Joghurt zum Beispiel, was wäre jetzt eigentlich besser für deinen Darm? Und während du über diese Antwort nachdenkst, denn die Frage beantworte ich wie immer am Ende der Folge, möchte ich auch gleich über das Superfood der Woche reden. Wie unser Superfood, ihr wisst es, sind immer ganz normale Lebensmittel, die einfach tolle Eigenschaften haben, damit wir nicht glauben müssen, immer auf teure Marketingfallen im Internet reinfallen und uns dauernd eigentlich ein Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Denn unsere ganz normalen Lebensmittel sind ganz toll und sind eben Superfoods. Das Superfood der Woche ist zur Jahreszeit passend Sauerkraut. Sauerkraut ist irgendwie ein bisschen vernachlässigt, finde ich, in unserer Gesellschaft teilweise. Wir kennen es vielleicht als Sägediener-Gulasch oder als Beilage zum Schweinsbraten dazu. Aber sonst ist es nicht mehr so präsent, wie es vielleicht früher war in meiner Familie. Ich glaube, dass dieser Winter war der erste Winter seit knapp, ich würde sagen, schätze ich 70 Jahren, dass wir kein eigenes Sauerkraut hergestellt haben. Das ist etwas, was einfach... So hat man Kraut haltbar gemacht und über den Winter gebracht. Und es wurde dadurch, dass man es gesäuert hat, extrem nützlich, weil dieses Sauerkraut ist natürlich fermentiert. Das ist die europäische Version von Kimchi, könnte man sagen. Und Sauerkraut ist deswegen auch so wahnsinnig hilfreich, nützlich, nicht nur, weil es fermentiert ist, sondern weil es auch sehr viel Vitamin C und Vitamin K1 und Folsäure und Eisen ein bisschen, also und Kalium und solche Sachen enthält. Also es enthält sehr viele Nährstoffe, die durch die Fermentation auch teilweise besser verfügbar sind. Aber die Fermentation, die passiert dort mit Milchsäurebakterien, die von Natur aus am Kohl sind oder sich bei der Herstellung eben aus der Luft dort angereichert haben. Und diese Milchsäurebakterien sind eben gute, hilfreiche Bakterien für unser Mikrobiom. Diese Bakterien wirken probiotisch, die unterstützen unser Mikrobiom und verdrängen auch schädliche Keime. Wer sich an die Folge über die Fermentation erinnert, wenn etwas fermentiert wird, gibt es eben mehrere Funktionen, die für uns hilfreich sind. Entweder entstehen erstens einmal die Keime können für uns nützlich sein und dann entstehen aber bei der Fermentation auch Stoffe, durch die von den Bakterien oder Pilzen hergestellt werden, die für uns nützlich sind und das ist auch im Sauerkraut so. Aber wenn ich jetzt sage, die Keime, also die Bakterien sind so wahnsinnig nützlich für uns, dann ist eines schon klar, wir sollten Sauerkraut eigentlich nicht erhitzen. Weil wenn wir es erhitzen, dann töten wir die ab und dann haben wir zwar noch die nützlichen Stoffe und die besseren Verfügbarkeit und die anderen Dinge, die drin sind, aber die nützlichen Bakterien, die da drinnen gewesen wären, um unseren Darm zu unterstützen, die sind dann nicht mehr da. Deswegen wäre es eigentlich ganz gut, zumindest hin und wieder ein bisschen Sauerkraut auch roh zu essen. Aber wer Sauerkraut, so wie wir, im Keller hat und länger selber aufbewahrt, weiß gerade jetzt dann so im Frühjahr hinaus, das eigene Sauerkraut, das man im Herbst angesetzt hat, wird dann teilweise schon sehr, 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 sehr sauer. Und dann muss man es eigentlich fast ein bisschen wässern und dann eben kochen und mit anderen Dingen vermischen, weil es ein bisschen zu sauer wird zum So-Essen. Wer das schon mal selber gemacht hat, kennt vielleicht auch Sauerkrautsaft, wie ich das nenne. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell so heißt. Das ist das Wasser, das eben der Kohl abgibt, wenn er säuert. Also man salzt den und tut ihn in ein Fass hinein. Und beim Stampfen mit dem Salz tritt dann das Wasser aus den Zellen aus. Und in diesem Wasser, in diesem sauren Sauerkrautwasser, liegt dann der Kohl drinnen. Und es ist extrem gesund und hilfreich, aber... Man kriegt es fast nie roh zu kaufen. Die man kaufen kann, sind immer pasteurisiert. Und ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, kein Vergleich im Geschmack zu dem rohen direkt aus dem Fass. Ist auch extrem hilfreich, extrem nützlich, wahnsinnig gesund. Zum Vitamin C-Gehalt, das ist so historisch. Man unterschätzt, finde ich, oft, wie viel Vitamin C auch in Gemüsen sein kann. Also bei Vitamin C denken wir oft an Zitrone oder Zitrusfrüchte. Und in Wahrheit hat Paprika mehr Vitamin C als eine Zitrone. Aber auch im Sauerkraut hat sehr viel Vitamin C. Und das war ganz, ganz wichtig zur Bekämpfung von Skorbut. Jahrhundertelang haben Seefahrer nicht gewusst, warum Seefahrer nach einer gewissen Zeit an einer grauenhaften Krankheit sterben, reihenweise auf Segelbooten. Wenn die um die Welt gesegelt sind, die waren wochenlang, monatelang unterwegs, teilweise ohne Land zu sehen. Und dann haben die nach ein paar Wochen angefangen, ganz furchtbare Beschwerden zu kriegen und daran auch zu sterben. Und dann erst viel, viel, viel später ist man draufgekommen, das ist einfach Vitamin C-Mangel, mehr ist es nicht. Und wenn man denen Vitamin C gegeben hätte, hätten sie alle überlebt. Und eben der James Cook war scheinbar der Erste, der Sauerkraut mitgenommen hat auf diese Seereise, weil es hält lang und es behält auch eben, das Vitamin C bleibt erhalten. Und in seiner dreijährigen Reise ist kein einziger seiner Mitarbeiter an Skorbut gestorben, was damals die totale Ausnahme war. Also vielleicht erinnerst du dich daran, wenn du an Sauerkraut denkst und dran denkst, was es für ein tolles Superfood ist. Solltest du auf eine Seereise gehen, kannst dich auch vor Skorbut befahren. Aber das war unser Superfood der Woche. Das Hauptthema, ich möchte mal noch einmal über ein Ernährungskonzept, eine Ernährungsempfehlung reden. Und in der letzten Folge habe ich ja geredet über die neue Ernährungspyramide der Amerikaner. Und erst im Nachhinein ist mir irgendwie aufgefallen, ich habe euch nie so ein bisschen den Hintergrund erzählt zu dem Ganzen. Ich habe mir gesagt, der Herr Kennedy. Und dann nachher dachte ich, wahrscheinlich wissen die gar nicht, die meisten Leute, wer das ist und was das für einen Hintergrund hat und warum ich so leicht skeptisch an das Ganze herangegangen bin, warum ich mir das ansage und sage, ja, nicht so schlecht. Weil eigentlich müssen wir ja dran denken, die Empfehlungen der amerikanischen Gesundheitsbehörde, da sitzen ja doch sehr hochkarätige WissenschaftlerInnen und wenn die Empfehlungen rausgibt, dann braucht sich die Sascha aus Wien nicht hinstellen und sagen, naja, nicht so schlecht, oder? Das hat einen gewissen Grund, warum ich mit einer gewissen Grundskepsis daran herangegangen bin. Dazu muss man wissen, also RFK Jr., Robert F. Kennedy Jr., ist der Neffe von diesem ermordeten Präsidenten. Sein Vater war auch ein Politiker, der ist auch ermordet worden, tut hier nichts zur Sache. Nur damit man ungefähr geschichtlich einordnen kann. Er ist von Beruf Rechtsanwalt, hat absolut überhaupt keine gesundheitliche oder wissenschaftliche Ausbildung. Und es ist eben zum ersten Mal, dass jemand an der Spitze der Gesundheitsbehörde in Amerika steht, der keinerlei Ausbildung hat. Der Herr Kennedy hat noch keine Verschwörungstheorie gesehen, in die er sich nicht spontan verliebt hat und glaubt alles, was da so an Weisheiten und Falschheiten im Internet unterwegs sind. Er ist selber deklarierter Carnivore, das heißt nicht, dass er auch Fleisch isst, sondern dass er nur Fleisch isst. Laut eigenen Aussagen isst er nur Fleisch und fermentierte Milchprodukte und sonst nichts. Also er hat auch noch kein Obst oder Gemüse gesehen, das ihn interessiert hätte. Und er hat so ein paar, mit dieser Philosophie geht einher. Diese Karnivoren haben so gewisse Glaubenssätze und eins davon ist, das größte Feindbild sind Pflanzenöle. Also vom Olivenöl angefangen über alle diese Seed Oils, nennen sie das. Also Sonnenblumen, Distel, Raps, alle diese Öle, das ist ihr größtes Feindbild, das ist die größte Katastrophe ihrer Meinung nach. Wegen dem Omega-6, darüber kann man diskutieren, aber so wie Sie das sehen, ist das sicher nicht ganz korrekt. Er hat noch so ein paar andere lustige, skurrile Dinge in seinem Leben, über die er ganz offen redet und deswegen die auch immer wieder betont. Und deswegen vielleicht, um ein bisschen einen Kontext zu schaffen für den Mann. Also erstens hat er die mehrere Gremien, unter anderem das Impfgremium in Amerika sofort abgeschafft und hat das auch mit Nichtwissenschaftlern ersetzt, die daraufhin gewisse Kindheitsimpfungen nicht mehr empfehlen. Man kann sie noch durchführen lassen, aber sie werden nicht mehr empfohlen. Unter anderem gegen Masern, worauf jetzt Amerika gleich im ersten Jahr mit dem größten Masernausbruch zu kämpfen hat, das sie, glaube ich, seit 20 oder 30 Jahren hatten. Und es gab auch schon die ersten Todesfälle. Dann hat er, weil er hat ein sehr weitreichendes Gebiet, kann eben Ernährungsempfehlungen auch abgeben, dann hat er versucht, die Ursache für Autismus an die Impfungen zu hängen, weil daran hat er fest geglaubt. Das konnte er dann nicht nachweisen. Daraufhin hat er jetzt gesagt, es liegt an Paracetamol. Auch das stimmt natürlich nicht, aber wie gesagt, er hat noch keine Verschwörungstheorie gesehen, in die er sich nicht spontan verliebt hätte. Dann ist der Verkauf von Rohmilch, also unpasteurisierten Milch, in Amerika jetzt wieder erlaubt. Auch daraufhin sofort schon ein Kind gestorben an dieser unpasteurisierten Milch, weil einfach Rohmilch von der Hygiene ein echtes Problem sein kann. Und vor kurzem hat er gesagt, ja, also er hat kein Problem mit Keimen oder Bakterien und solche Sachen, weil er hat, und ich zitiere hier, ich habe keine Angst vor Keimen, ich habe ja früher auch Kokain von Toilettensitzen geschnupft. Also das ist der Herr Kennedy. Was noch vielleicht ganz lustig ist, Er hat einen Parasiten im Gehirn, das sagt er selber. Und zwar hat vor 15 Jahren oder so, er isst sehr gerne Tiere, die von Autos überfahren worden sind. Auch da gibt es einige lustige Geschichten. Also er isst, in Amerika nennt man das Roadkill. Also wenn Tiere überfahren werden, die sammelt er auf und isst sie scheinbar gerne. Und dabei hat er sich scheinbar einen Parasiten eingehandelt. Das ist ein Wurm, der ist in sein Gehirn gekrochen, hat einen Teil seines Gehirns gefressen und sich dort verkapselt. Und das habe ich nicht erfunden. Das gibt er, hat er selber angegeben in einem Scheidungsverfahren als Begründung, warum er nicht erwerbsfähig ist. Also aus diesen ganzen Dingen, und für mich war das total selbstverständlich, dass das eigentlich jeder weiß, weil ich in dieser Thematik halt sehr drinnen stecke und einfach das sehr mitkriege, was halt die amerikanische Gesundheitsbehörde wieder mal für Empfehlungen rausgibt. Und deswegen war das für mich total klar, dass das eh jeder weiß. Aber vielleicht erklärt das ein bisschen die Skepsis, warum ich da so interessant herangegangen bin. Was ganz spannend ist in dem Zusammenhang, ist eben, er ist von seiner Philosophie her ein totaler Verfechter von gesättigten Fetten und Schmalz vor allem, findet er ganz wichtig, aber eben nicht essentielle Fette. Und deswegen ist umso überraschender, dass die trotzdem in dieser Pyramide dann die gesättigten Fette mit 10% limitiert waren und die ungesättigten Fettsäuren so am Rande als gar nicht so schlecht auch noch auf der Liste blieben, weil die eben einfach die Daten nicht haben für die Empfehlungen, die sie sich gerne ausgedacht hätten. So, okay, das war nur der Hintergrund. Also falls ihr euch das jetzt nochmal anhören wollt, was ich letztes Mal erzählt habe, das ist der, finde ich, dann sehr skurrile Hintergrund zu dieser ganzen neuen Pyramide und warum man die mit einer gewissen gesunden Skepsis an die herangeht, bevor wir die beurteilen. Und dafür ist sie eh gar nicht so schlecht. Das Hauptthema von dieser Folge ist auch eine Ernährungsempfehlung, ein Ernährungskonzept, das, wie ich finde, vielleicht ganz gut zur Fastenzeit passt und das ihr vielleicht doch in den Medien mal gehört habt oder vielleicht taucht es auch jetzt gerade wieder mal auf wegen der Fastenzeit, die sogenannte Planetary Health Diet. So heißt sie seit letztem Herbst. Davor hieß sie EAT 2.0. Und war von The Lancet. Das ist noch immer von The Lancet. The Lancet ist eines der wichtigsten, größten und ältesten Medizinjournale der Welt. Und das ist also ein sehr seriöses Journal. Und das hat sich zusammengetan mit einem Non-Profit-Organisation. Und die zusammen haben gesagt, was wäre denn eine Ernährung, die die Ressourcenknappheit des Planeten berücksichtigt, aber einen Menschen optimal gesund ernährt. Und das finde ich ein sehr, sehr löbliches Ansinnen und total spannend. Wenn ich das jetzt höre, das ist von The Lancet und da sind jetzt 40 Expertinnen, die da mitgearbeitet haben. Und also wie kann man die ganze Weltbevölkerung ausreichend gesund ernähren, ohne die Ressourcen zu überfordern? Dann wäre meine Erwartung schon, dass ich sage, was immer die empfehlen, das haben die sich gut überlegt. Und ihr hört jetzt schon vielleicht meinen leichten Zweifel hier heraus. Ich habe über die Jahre gelernt, man muss leider jede Ernährungsstudie kurz durchlesen und hinterfragen, weil nicht alles, was gut klingt, ist auch gut. Also meine Erwartung, wenn ich das gehört habe und als ich es damals 2019 gehört habe, habe ich gedacht, super, dass es sich endlich überlegt hat. Und wie gesagt, was ich dann erwarte ist, wenn ich die Zusammenfassung lese und ich mich so ernähre, wie die sagen, dann sollte ich doch optimal gesund bleiben und den Planeten schonen. Also das heißt, die haben sich das alles überlegt und ich muss mir nur noch die Zusammenfassung anschauen und das machen, was dort steht. Seht ihr das auch so? Ich verlinke euch gerne die Zusammenfassung und überhaupt das ganze Paper, damit ihr euch das selber anschauen könnt, weil die Frage ist, ist das jetzt so oder nicht? Ihr vermutet wahrscheinlich schon, worauf es rauslauft, die Sascha hat schon wieder Kritikpunkte. Aber schauen wir uns mal an, was empfehlen die überhaupt? Die empfehlen eine überwiegend pflanzliche Ernährung, also aus Vollkorn, das ist ganz wichtig, Hülsenfrüchte, Nüsse, Kerne, Obst und Gemüse. Damit deckt man den Großteil seiner Ernährung. Und dann darf man Milchprodukte im Äquivalent von 250 Gramm, also ein Viertelliter Milch pro Tag zu sich nehmen. Das könnte Butter sein oder Käse oder Milch oder irgendwas, aber quasi so viel, wie man aus 250 Gramm, also ein Viertelliter Milch herstellen kann. Dazu kommt pro Woche, also die haben immer so ein Null bis Maximum und ich habe jetzt immer die mittleren Werte genommen, also das, was sie eigentlich empfehlen. Die sagen eben dann 100 Gramm rotes Fleisch pro Woche und es könnten sein zwischen 0 und 200. 210 Gramm Geflügel pro Woche, 210 Gramm Fisch pro Woche, 2 sehr kleine Eier, weil die Eier dürfen zusammen 105 Gramm haben, das sind sehr kleine Eier, und 35 Gramm Butter oder Schmalz pro Woche. Das finde ich jetzt, ich weiß nicht, wer es schafft, 35 Gramm Butter pro Woche zu essen, weil sonstige Öle haben wir nämlich nicht mehr dabei. Aber ganz wichtig, diese tierischen Produkte, die Werte gehen alle von 0 bis, und das ist jetzt der mittlere Wert. Also man könnte es auch ersatzlos streichen, ohne dass sie deswegen dann sagen, dass da eine andere Empfehlung wäre. Kommen wir zu den Kreditpunkten, weil das, grundsätzlich klingt das ja so ganz okay, aber schauen wir uns einmal an, was das heißt. Also es ist schon sehr, sehr wenig Fleisch, aber man sagt doch immer, Fleisch ist so ungesund. Ihr wisst, ich finde Fleisch nicht ungesund aus guten Gründen, aber was passiert denn, wenn man sich so ernährt? Und es fängt schon mal damit an, dass als es 2019 herauskam, die Werte nur ausschließlich berechnet waren für einen erwachsenen Mann, der 2500 Kalorien pro Tag isst. Die Frauen, die essen halt weniger, das wird sich schon ausgehen. Ja, und Schwangere und Kinder, das ist jetzt einmal nicht wichtig. Die Empfehlungen sind für erwachsene Männer mit 2500 Kalorien am Tag. Es gibt keine Empfehlungen für Frauen oder Kinder. Gibt's auch keine anderen Anpassungen, irgendwas. Und bessere Expertinnen als ich haben sich da Gott sei Dank die Arbeit gemacht. Und da gibt's eine, die Dr. Zoe Harcombe, die hat das durchgerechnet. Und zwar mit der Originalsoftware, die amerikanische Regierung da auch verwendet. Und was sie genommen hat dafür, Achtung, ist nicht das, was ich euch gerade gesagt habe, den Mittelwert, den man so von bis empfiehlt, sondern den Maximalwert. Also wenn man zwischen 0 und 200 essen kann, hat sie dafür immer die 200 genommen. Und das hat sie jetzt für diesen Männerbedarf durchgerechnet. Und wenn man das so isst, wie die das vorschlagen, dann kommt man auf 14% Protein, der Tageskalorien pro Tag. Es wären also ungefähr 90 Gramm Protein. Das ist die untere Grenze von gut. Das ist also, wir verhungern nicht, aber es ist, also das ist halt ungefähr, sagen wir mal, der Mann wiegt eben 90 Kilo, dann hat er ungefähr 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. So weit, so gut. Aber es wird kein Wort darüber verloren, über die Vollständigkeit von Eiweiß, die Bioverfügbarkeit. Das heißt, die setzen jetzt das Eiweiß, das in Vollkornbrot drinnen ist, und das ist halt theoretisch Proteine, aber halt kein vollständiges, setzen sie genau gleich mit dem von Rindfleisch. 1 Gramm ist 1 Gramm. Und das ist schon ein bisschen problematisch, weil sie ja auch empfehlen, dass man es ganz weglassen kann. Wenn man sich anschaut, außerdem, und das haben wir uns genauer angeschaut, bei welchen Dingen sie sagen, man muss mindestens so viel essen, haben sie nur bei Vollkorn, Obst und Gemüse haben sie ein Minimum. Da glaube ich 200 Gramm Vollkorn und 200 Gramm Gemüse und 100 Gramm Obst oder so nicht am Tag. Aber alles andere, auch die Hülsenfrüchte und natürlich ganzen tierischen Produkte, könnte man auch nichts davon essen. Und natürlich braucht man Proteinquellen und so, aber für den Laien, der sich das anschaut, sagt, nein, es ist egal, ich brauche keine Nüsse essen, ich brauche keine Hülsenfrüchte essen, ich brauche kein Soja essen und auch keine tierischen Produkte. Wenn ich das esse, was die essen, kriege ich genug, was natürlich hinten und vorne nicht stimmt. Und deswegen also auch schon das Protein ist ein bisschen problematisch, aber lassen es dahingestellt, wir kommen da auf ungefähr 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag, sind wir am unteren Wert von okay. Aber schauen wir uns das anders an. Also sie hat jetzt durchgerechnet, die Maximalmenge an tierischen Produkten, die die Planetary Health Diet erlauben würde, und kommt damit beim Eisen auf 88% der Empfehlungen für einen Mann, der 2500 Kalorien isst. Das Erste, was man sagen muss, ist, bei Eisen gibt es ja pflanzliches und tierisches Eisen. Und das tierische Eisen ist das sogenannte Hämeisen und das pflanzliche ist das Nicht-Hämeisen. Und wir sind Tiere und deswegen brauchen wir das tierische Eisen. Und die Umwandlung ist sehr viel schlechter. Man muss also doppelt so viel ungefähr essen vom Nicht-Häm, vom Pflanzlichen, damit wir es daraus basteln können. Und die Bioverfügbarkeit, die Aufnahme in den Lebensmitteln ist auch sehr viel geringer. Also man kann nicht einfach sagen, ja, dann esst halt mehr grünes Gemüse, da ist ja auch Eisen drin, sondern man müsste eben ja wesentlich mehr essen. Jetzt kommt aber ein Mann, der laut dieses Ding 2500 Kalorien am Tag verbrennt, nur auf nicht einmal 90% des Wertes, das er braucht. Eine Frau, wenn man von 2500 oder 2400 Kalorien pro Tag für einen Mann ausgeht, geht man bei einer Frau immer ungefähr von 2000 aus, also 80% davon. Also jetzt müssen wir das runterrechnen auf die Frauenmenge. Das sind also nicht 88%, sondern nochmal weniger. Aber, und das ist das Wichtige, Frauen brauchen sehr viel mehr Eisen. Weil sie ja gerade, wenn sie im gebärfähigen Alter sind, brauchen sie durch ihre Menstruation, verlieren sie Eisen. Also sie brauchen mehr Eisen. Also Männer brauchen 11 Milligramm am Tag und Frauen brauchen 16 Milligramm am Tag. Aber nicht einmal der Mann mit 2500 Kalorien hat seine 11 erreicht. Der hat nur 9,6 oder so erreicht. Aber jetzt isst diese Frau weniger, weil sie ja weniger Kalorien zu sich nimmt. Und damit kommt die auf nicht einmal auf 8 Gramm. Wir haben es ausgerechnet. Die Frau bei dieser Ernährung, nach dieser Empfehlung, kommt auf 48%, kommt noch nicht mal auf die Hälfte von dem Eisen, das sie bräuchte, um zu überleben gesund. Aber das wird ignoriert. Ich meine, es kommen dann noch ein paar lustige Sätze, die ich da recht spannend finde, die sie dann schon reinschreiben, aber in Empfehlungen tun sie es nicht. Sie verändern die Empfehlungen nicht. Die Empfehlungen sind genau die gleichen. Calcium. Calcium kommt der Mann auf 55% von dem, was er braucht. Nachdem die Frau weniger isst, kommt sie nur auf 44% von dem, was sie braucht. Kalium ist von vornherein auf 67. Ich könnte diese Liste jetzt weiter aufzählen, aber die haben also den großen Kritikpunkt von 2019, haben sie dann kapiert, dass sie, ups, leider die Hälfte der Weltbevölkerung, und zwar die, die Kinder kriegen, vergessen haben. Und dann gesagt, ja, nein, stimmt, sorry, haben wir total vergessen. Tun wir nochmal rein. Also jetzt aber, die Empfehlungen der Mengen haben sie nicht angepasst. Sie haben nur gesagt, ja, na sorry, haben wir vergessen. Ja. Und dafür haben sie zum Beispiel für diese Eisensache einen Satz reingeschrieben, den ich euch vorlesen möchte. The iron needs of women of reproductive age merit specific attention to ensure adequate intake of iron-rich food sources, including legumes, soy products, dark green vegetables. Der Eisenbedarf von Frauen im gebärfähigen Alter benötigt besondere Aufmerksamkeit, um sicherzustellen, dass sie genug eisenreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, grünes Gemüse oder Vollkorn essen. Increases in red meat consumption above the recommended ranges are associated with other adverse health outcomes. Eine Erhöhung des roten Fleisches, das ist nämlich das, wo am meisten Hemeisen drinnen wäre. Das ist das, was Frauen am besten aufnehmen könnten. Das wäre das absolut nützlichste Lebensmittel in diesem Zusammenhang für die. Kann nicht empfohlen werden, also weil es einfach über deren Menge, die sie da empfehlen, mit anderen, also mit ungünstigen Health Outcomes, also mit Krankheiten assoziiert ist. Und das ist das wichtige Wort, assoziiert ist. Und das ist eigentlich von vielen Expertinnen, ich habe mir einige Meinungen durchgelesen zu diesem Ding, die man so findet zu dieser Planetary Health Diet, ist, die setzen ihre ganzen Begründungen nur auf Beobachtungsstudien. Also wo diese, und wer sich erinnert, erinnert euch vielleicht an die Cholesterinfolge, wo ich diese Cholesterinstudie erkläre, wo ich sage, man fragt die Leute ab, was sie essen, dann warten wir 20 Jahre lang und dann schauen wir, wer einen Herzinfarkt gekriegt hat und dann sagen wir, ich glaube, das lag an den Eiern, die sie vor 20 Jahren angegeben haben, die sie jeden Tag essen. Und das sind Beobachtungsstudien. Das heißt, du erhebst ein oder vielleicht zwei, vielleicht sogar im besten Fall dreimal in 20 Jahren die Daten und dann rechnest du aus, wie was zusammenhängt. Und es ist eine extrem nützliche Studie, um Hypothesen aufzusetzen, um zu schauen, sagt, ah, schau, interessant, diese Bevölkerungsgruppe neigt dazu, diese Krankheit zu entwickeln. Und wenn wir uns das Verhalten anschauen, dann machen die das vermehrt. Was wir jetzt untersuchen müssen in dann echten Studien, die dann anders aufgebaut sind, wo wir nicht einfach nur beobachten, was passiert, ist das wirklich ein kausaler Zusammenhang? Stimmt das, dass wenn man mehr Eier isst, mehr Herzinfarkte kriegt? Aber das ist niemals eine Studie, mit der ich beweisen kann, wie es kausal zusammenhängt. Aber die ganzen Sachen, die sie da behaupten, begründen sie nur mit diesen Beobachtungsstudien. Und es ist einfach teilweise wirklich einfach überholt und oder teilweise auch grundfalsch, dazu komme ich noch ein bisschen. Hört sich das in der Cholesterinfolge an, da erkläre ich das vielleicht noch einmal ein bisschen besser und genauer, warum das nicht stimmt. Und abgesehen davon haben wir ja hier auch diese Sache, dass die sagen eben eisenreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, grünes Gemüse und Vollkorn. Nichts gegen den Eisengehalt in diesen Gemüsen, nicht Hemeisen. Und das heißt, wir bräuchten doppelt so viel. Aber davon reden sie auch nicht. Die Empfehlungen sind genau gleich geblieben. Sie haben nichts an den Empfehlungen geändert. Sie haben nicht ein kleines Sternchen gemacht und gesagt, Achtung, wenn du kein rotes Fleisch isst, dann musst du aber von dem doppelt so viel essen. Steht nirgends. Es ist nur so, dass sie zugeben in einer Diskussion dann in diesem längeren Paper, dass sie sagen, naja, also der Eisenstatus von Frauen im gebärfähigen Alter, den sollte man schon gut beobachten. Die sollen halt mehr essen, das müssen sie sich selber zusammensuchen. Unsere Empfehlungen stehen. Wir haben natürlich noch andere Mängel, die wir hier aufzählen könnten. Zum Beispiel wird mit keinem Wort in den Empfehlungen essentielle Fette erwähnt. Mit keinem Wort. Also DHA, EPA, essentielle Fette, die wir dringendst brauchen für unser Gehirn, die Entwicklung des Gehirns, die Kinder brauchen, die Frauen brauchen, die schwanger sind. Da reden sie dann schon, dann sagen sie, low intakes of omega-3 fatty acids can slow down neurological development in childhood and possibly increase the risk of cognitive decline in adults. High intakes of omega-3 fatty acids are associated with reduced risk of cardiovascular disease. Also, eine niedrige Einnahme von Omega-3-Fetten kann die neurologische Entwicklung in der Kindheit verlangsamen und den kognitiven Decline, also Demenz und solche Sachen, bei Erwachsenen verstärken. Außerdem sind hohe Einnahmen von Omega-3-Fetten mit einem reduzierten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert. Stimmt alles. Leider in ihren Empfehlungen nicht berücksichtigt. Ja, man kann bis zu 200 Gramm Fisch pro Woche essen. Aber die Empfehlung ist 0 bis 200. Kein Sternchen dabei, der sagt, Achtung bei 0, müsst ihr dann was anderes machen. Achtung bei 0, ihr braucht Supplemente. Achtung bei 0, dann achtet auf Nüsse, Kerne, irgendwas. Nichts, 0. Im wahrsten Sinne des Wortes 0. Es gibt kein Minimum. Es gibt kein, das brauchst du. Das musst du alles dir selber dann ausdenken, dass du das auch brauchst. B12. B12, wissen wir, das wissen viele Veganer, das ist ein B-Vitamin, wie alle Vitamine lebensnotwendig. Und B12 kommt nur in tierischen Produkten vor, in der Form, in der wir sie aufnehmen können. Und wer halt jetzt mehr pflanzlich ist oder gar ganz vegan ist, da kommt es zu kurz. Der Bedarf für B12 ist laut europäischen, also laut der DGE, 4 Mikrogramm pro Tag. Also du bist schwanger oder stillst gerade, dann brauchst du 4,5. Diese Ernährung, durchgerechnet, mit dem höchsten Level, den die zulassen, nicht dem, den sie empfehlen uns die Hälfte davon oder weniger. Der höchste, den sie als absolutes Maximum angeben, dass man absolutes Maximum, das man essen dürfte unter Umständen, ist 2,3 statt 4 oder 4,5, 2,3 für einen Mann mit 2500 Kalorien. Und damit erreicht der Mann 57% von dem, was er braucht. Die Frauen essen aber keine 2500 Kalorien, sondern weniger. Und wenn sie nicht schwanger sind, erreichen sie nicht einmal die Hälfte des B12, das sie eigentlich brauchen. Und ich zitiere wieder aus deren Diskussion. Global average vitamin B12 intake, which is already somewhat insufficient, was slightly reduced in the PhD when not optimized. Also, die globale durchschnittliche B12-Aufnahme, die allgemein eh schon unzureichend ist, war bei der PhD, also die Planetary Health Diet, war leicht gesenkt und nicht optimiert und ist wahrscheinlich noch niedriger, wenn man eher weniger von den Sachen isst, die sie da empfehlen. Ja, also vor allem, wenn man vegetarisch oder vegan ist und man sonst das nicht ergänzt. This merits attention, because deficiency can result in permanent neurological damage. Das bedarf Aufmerksamkeit, weil ein Mangel in permanenten Nervenschäden enden kann. Na dann, keine Fuß, das schreiben Sie schon hin, aber die Empfehlungen haben Sie nicht angepasst. Man kann noch immer 0 von allem essen, ohne Sternchen dabei, Achtung, 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 dann brauchst du eine Tablette. Ja, und dann schreiben Sie, und das finde ich das Wildeste, muss ich leider sagen, dietary modification with traditionally available food sources, fermented soybeans, sesame and nutritional yeast can ensure sufficient vitamin B12 intake. Also Anpassung der Ernährung mit traditionell verfügbaren Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel fermentierte Soja oder Algen oder fermentierter Sesam in Westafrika oder Hefeflocken, kann die aufreichende B12-Aufnahme sicherstellen. Das ist falsch. Die Bakterien in dem Fermentierten produzieren vielleicht ganz kleine Mengen echtes B12, aber vor allem produzieren sie ein sogenanntes Pseudo-B12. Das ist ein B12, das der Körper nicht aufnehmen kann und sogar blockieren kann, dass wir das andere ordentlich verwenden. Es gibt leider kein veganes B12. Und zu sagen, na dann esst halt mehr fermentierten Sesam, liebe Afrikaner, und ein bisschen mehr Soja fermentiert ist, das passt dann schon, das geht sich aus mit dem B12. Wenn weltweit die B12-Aufnahme eh schon am unteren Ende ist und wir wissen, dass es ganz wichtig für die Gehirnentwicklung ist und ganz wichtig für die also ganze Nervenentwicklung und es zu Nervenschäden kommen kann, wenn man einen Mangel hat und dann ihre eigene Ernährung, die sie empfehlen, mit dem Maximum, das man an tierischen Produkten essen kann, die Frauen nicht einmal die Hälfte von dem erreichen, was sie laut ganz normaler Mindestaufnahme brauchen würden, finde ich persönlich eine Frechheit. Aber gut, das sind die Ernährungsaspekte, die ich ein bisschen beurteilen kann. Ich muss jetzt gerade lachen, weil ich wieder daran denke, als ich das mit der Agnes, die hier auch sitzt, durchbesprochen habe, sagt sie, und das sagt die echt selten, sagt sie, das ist doch für einen Hugo, das ganze Ding. Und das ist das, wo ich dann immer dann denke, The Lancet ist ein richtig seriöses Magazin. Da sind 40 Menschen die Expertinnen sind, die sich da auseinandergesetzt haben. Ich verstehe noch immer nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben und wie sie auf das gekommen sind und warum sie dann gemeint haben, das sei irgendwie veröffentlichkeitswürdig und da, wenn sie dann die Empfehlungen nicht anpassen und man einfach Mängel kriegt, wenn man sich so ernährt, finde ich ein bisschen traurig, weil ich das Konzept schon ganz toll finde. Aber man muss es halt schon recht sorgfältig machen und man sieht dann, wenn man das für alle Leute auf der ganzen Welt machen will, dann wird es halt schon ein bisschen komplex, wer welche Nährstoffe woher kriegt und vielleicht ist es auch einfach ein bisschen zu viel verlangt, um einfach eine Welternährung zu entwerfen. Das war der Ernährungsaspekt des Ganzen und den kann ich ein bisschen besser beurteilen, weil ich mich halt mit dem beschäftige, hauptberuflich. Aber der Claim von diesem Paper war ja nicht nur, dass wir uns optimal gesund ernähren, wenn wir uns alle so ernähren, sondern damit, dass wir damit gleichzeitig die Ressourcenknappheit, die unser Planet absolut hat, nicht überfordern. Also wenn wir uns alle so ernähren, dann retten wir die Welt und werden gesund. Das mit dem Gesund können wir, glaube ich, abhaken, dass es nicht stimmt, weil dazu musst du leider die Fußnoten lesen und dir selber was überlegen und ergänzen und dann selber ausrechnen, wie viel du von den Nährstoffen kriegst, weil mit dem Zeug, was die da sagen, haut das nicht hin. So, bei den Umweltaspekten habe ich so einen klitzekleinen Einblick, ein bisschen, bin ganz sicher keine Experte. Ja, falls es jemand hört, der sich auf dem Gebiet auskennt, freue ich mich riesig, wenn ihr euch mal meldet. Ich hätte gerne ein Gespräch mit jemandem, der sich da wirklich auskennt. Ein paar Kleinigkeiten kann ich aber dazu sagen, mit recht gutem Gewissen. Was ich euch sagen kann, ist, immer wenn ich in dieses Thema ein bisschen eintauche, stelle ich fest, wie die meisten Dinge im Leben, es ist viel komplexer, als man glaubt. Das ist nicht so einfach wie Tier ist böse, pflanzlich ist besser. Ja, so einfach ist. Und es ist auch nicht so, dass tierische Produkte das Einzige sind mit großem ökologischen Fußabdruck und sobald es pflanzlich ist, ist alles gut. Es ist weit gefehlt. Da ist natürlich eine gewisse Tendenz, dass Massentierhaltung schlecht für die Tiere, für den Menschen und vor allem den Planeten sind. Das ist, glaube ich, logisch und klar. Und nur wenn ich jetzt was pro Fleisch sage, heißt es bitte nicht, dass ich pro Massentierhaltung bin. Oder dass wir alles so weitermachen wie bisher. Bin ich nicht. Aber ich wehre mich halt auch ein bisschen gegen, wir haben die Planetary Health Diet, übrigens nicht die Menschengesundheit Diet, es ist die Planetengesundheit Diet, also die Planetengesundheitsernährung. Wir machen die Ernährung, die den Planeten gesunden lässt und die Menschen auch. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch und das ist meistens nicht ganz so haltbar, wie man tut. Also, ich zitiere jetzt nicht aus dem Paper, weil wie gesagt, die Ernährungssachen kann ich durchlesen und kann sagen, stimmt, stimmt nicht. Bei den anderen Behauptungen kann ich das nicht, weil ich das nicht mein Gebiet ist. Aber die machen trotzdem sehr vereinfachte Rechnungen. Ja, die sagen zum Beispiel auch, die Leben, die sie dort retten, um wieder bei der Gesundheit zu sind, das begründen sie, dass sie deswegen Leben retten, weil doch quasi rotes Fleisch gewisse Krankheiten macht und deswegen die Leute früher sterben oder weil Übergewicht gewisse Krankheiten, das Risiko für gewisse Krankheiten erhöht und weil sie glauben, dass man mit ihrer Ernährung automatisch dünner ist, hat man diese Krankheiten nicht und zwar um einen gewissen Prozentsatz nicht und deswegen retten sie Leben. Also das ist wirklich so eine Milchmädchenrechnung, die dort machen. Und ein paar Sachen zu diesem Fleisch ist böse und pflanzlich ist gut, Missverständnis. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, Massentierhaltung ist harmlos, stellt euch alle nicht so an, sondern was ich sagen will, ist, das ist ein sehr komplexes Thema und man kann das nicht einfach so über einen Kamm scheren. Zum Beispiel, den Artikel können wir euch auch gerne verlinken oder schicken, wenn es euch interessiert, da wurde verglichen der ökologische Fußabdruck von hochverarbeiteten Lebensmitteln mit Massentierhaltungsfleisch. Und in dem Fall, das ist, glaube ich, was Englisches, also aus UK. Und da haben sie verglichen, die Marke kommt auch im Artikel vor, M&M's, also so diese Schoko-Dinger, ja, mit anderen ökologischen Fußabdrücken. Und die sagen, um M&M's herzustellen, und das ist nur ein Beispiel, das könnt ihr mit jedem anderen Produkt auch machen, braucht es 13 Kilo also Carbon-Äquivalente pro Kilo der Herstellung. Ja, also 13 Kilo Kohlenstoff-Carbon für ein Kilo M&M's. Das ist gleich hoch wie Rindfleisch. Genau gleich. Also das eine ist irgendwie 13,2 und das andere irgendwie 13,4. Aber das ist gleich hoch wie Rindfleisch. Nur Rindfleisch ist ein wertvolles Lebensmittel, das extrem wichtige Nährstoffe liefert, die schon auch mit anderen Sachen zu kriegen sind, aber schwieriger. Also gerade Hemeisen, Frauen, die Eisenmangel haben, die werden mit nichts den so schnell anheben können, wie mit rotem Fleisch, Rindfleisch oder vor allem auch Leber. Und das andere ist eine Süßigkeit. Aber die ist pflanzlich. Ja, unter anderem, natürlich ist sie pflanzlich und deswegen ist sie harmlos und gesund. Und ich weiß, also gesund glaube ich nicht, aber glaubt, behauptet keiner, aber es ist harmlos, weil es doch vegan und vegan rettet den Planeten. Nein, es braucht genau gleich viel vom ökologischen Fußabdruck, wie das verpönte, verhasste Rindfleisch, das angeblich so viel verbraucht. Was eins meiner persönlichen Dinge sind, die mich zur Wahnsinn treiben, ist diese Diskussion mit dem Wasserverbrauch. Da liest man oft, ein Kilo Rindfleisch, um beim Rindfleisch zu bleiben, braucht 16.000 oder 13.000 Liter Wasser. Ja, verbraucht. Und wenn ich dann die Leute frage, sage ich, wo verbraucht denn das Kilo Rindfleisch deiner Meinung nach das Wasser? Dann denkst du mal drüber nach. Also die Kuh wiegt, ich habe jetzt vergessen, sag mal, die wiegt 400 Kilo, vielleicht wiegt sie 500 Kilo, ich weiß es nicht. Ich weiß, Pferde wiegen so 500 bis 700 Kilo, die wiegt ein bisschen weniger, sag mal 400 Kilo. Dann hat die, ich weiß nicht, wie viel essbaren Anteil die hat, 150, irgend sowas. Und dann würde die ja 150 mal 15.000 Liter Wasser verbrauchen in ihrem Leben. Und die leben ungefähr ein Jahr, meistens kürzer. Ich weiß es nicht mehr, was es sind. Das sind Tausende von Liter Wasser jeden Tag. Also saufen tut die Kuh das nicht. Also wo wird das Wasser verbraucht? Und dann sagen die Leute, ja, Futterherstellung. Okay, was frisst denn eine Kuh so? Also eine Kuh frisst Heu, also Gras. Und dann bei uns halt in der Massentierhaltung auch Soja und Mais. Okay, und wo kommt jetzt das Wasser her? Bewässerung. Also, kennst du bewässerte Soja- und Maisfelder? Ich nehme mich nicht. Und ich habe einen interessanten Artikel dazu auch gelesen, dass scheinbar 80% der Futtermittel für die deutschen Kühe in Deutschland hergestellt werden. Also ein kleiner Teil wird importiert und das meiste bauen die selber an. Und in Deutschland werden keine Felder bewässert. Nicht Mais, nicht Soja, keine Wiesen. Wenn man sich das genauer anschaut, also in Deutschland, ich weiß die Zahlen für Deutschland, sind es nicht 13.000 oder 16.000 Liter pro Kilo Fleisch, sondern es sind 6.000 Liter pro Kilo Fleisch scheinbar. Und das meiste Wasser, das man da berechnen muss, ist das sogenannte grüne Wasser. Und grünes Wasser ist Regen, der auf Wiesen fällt. Ja, wir müssen Flächen zur Verfügung stellen, um das Heu, das Soja und Mais anzubauen für diese Kühe. Und im Laufe des halben Jahres, an dem das, wo das angebaut ist, wo das Gras wächst, fällt hin und wieder Regen. Und dieser Regen, den zählen sie rein als Wasserverbrauch. Und ich glaube, das ist das, was die meisten Verbraucherinnen, wenn das hören, die hören Wasserverbrauch wie schönes Leitungswasser wird verschwendet, kommt aus der Leitung und wird dann irgendwie verschwendet, um das Fleisch, die Kuh zu tränken, den Stall zu putzen, weiß nicht, was sie mit dem Wasser machen soll. Aber viele von uns, also so habe ich es auch immer mir das vorgestellt, denke ich mal, das ist eben bestes Trinkwasser aus der Leitung und da brauchen wir 13.000, 6.000 Liter pro Kilo Rindfleisch. Nein, 900 Liter sind wirklich anderes Wasser aus Bewässerungen. 5.100 Liter pro Kilo Rindfleisch ist Regen, der auf Wiesen fällt. Es gibt kein besseres Wasser für uns als Regen, der auf Wiesen fällt. Ihr wisst doch immer, dass wir versuchen, die versiegelten Flächen zu reduzieren. Ja, weil Regen, der auf versiegelte Flächen fällt, also auf Parkplätze, auf Häuserdächer, auf alles, was Beton ist, der versickert nicht, der schwemmt, der richtet Schaden an. Aber Regen, der auf Wiesen fällt? Der sickert sanft in den Boden ein, der füllt unsere Grundwasserreserve auf. Das ist das Beste, was uns passieren kann an Wasser, ist Regen, der auf Wiesen fällt. Aber wir zählen das hier als etwas Negatives. Und das ist schon das Erste, wenn die damit anfangen, ich höre es bei mir schon wieder auf, denke ich mal, na, also ihr könnt mal bitte nicht Regen, der auf Wiesen fällt, als negatives Kriterium fürs Rindfleisch zählen, sondern wenn, dann als positives. Aber lasst uns mal von anderem Wasser reden. Reden wir von der Mandelmilch. Weil 80% der weltweiten Mandeln, angeblich, wenn es stimmt, die Zahl, ungefähr wird es schon sein, werden in Kalifornien angebaut. Und ich habe 4 Jahre in Kalifornien gelebt und in Kalifornien, ich glaube, inzwischen haben sie, die letzten 2 Jahre, haben sie so viel Wasser gehabt, dass es aufgefüllt wurde. Davor war jahrzehntelange Dürre. Aber, was viele nicht wissen, Kalifornien, das Central Valley, das ist das große zentrale Tal, das sie dort haben, da werden die meisten Obst, also landwirtschaftlichen Produkte, Obst, Gemüse und Nüsse, von Amerika hergestellt. Das ist ein riesen, ganz wichtiges landwirtschaftliches Gebiet. Und 80% der weltweiten Mandeln werden dort angebaut. Aber dort ist es heiß, die haben wenig Wasser und das wird jetzt bewässert. Und dann brauchen wir für eine Mandel. Ich habe 2 Zahlen gelesen. Die kleinere Zahl war 4 Liter, die größere Zahl, die ich gesehen habe, war 12 Liter. Gehen wir mal von 4 Litern aus. Wir brauchen für eine einzige Mandel 4 Liter Wasser. Aus dem Grundwasser in Kalifornien und die haben solche Probleme, dass sie denn die Straßen reißen und die Kanalrohre brechen, weil der Grundwasserspiegel so abgesunken ist, dass der Boden einbricht. Die haben ein echtes Wasserproblem. Hier wird bewässert. Aber Mandelmilch ist doch super, weil die ist vegan. Aber die hat ein echtes Wasserproblem, während das Rindfleisch aus Deutschland es sicher nicht hat. Und kalifornische Avocados sind auch super. Ich habe dort gelebt, die sind wirklich mega gut. Aber für eine Avocado brauchen sie, Achtung, 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 830 Liter Wasser aus der Bewässerung. Und das ist eben das, ich will jetzt nicht beurteilen, ob man mit 100 Gramm Fleisch pro Woche weltweit wir unseren Planeten retten können. Ich glaube, es braucht ein bisschen komplexere Lösungen als dieses tierisch ist böse, pflanzlich ist gut, alles ist super. Ich esse zwar hochverarbeitete Sachen und hole meine Mandeln aus Kalifornien und die Avocado aus Israel und überall her, aber ich bin ein guter Mensch, weil das ist ja pflanzlich und die anderen sind böse, weil die essen Fleisch. Und so einfach ist es halt leider nicht, was sehr schade ist, weil ich hätte gerne auch eine einfachere Lösung für euch. Aber falls ihr also diese Planetary Health Empfehlungen seht, es ist als Richtwert, als Ausgangswert vielleicht ganz okay, aber man muss dazu leider wieder relativ viel wissen, wie man es dann so ergänzt, damit man keine Nährstoffmängel kriegt. Und das finde ich sehr schade für eine Empfehlung von so einem großen Magazin und von so vielen Expertinnen, dass sie das nicht besser zusammengebracht haben. Unsere Sache ist, das kann man eigentlich ignorieren und trotzdem bin ich ein Fan davon, mehr pflanzliche Lebensmittel zu essen, regionaler zu essen, Vollkorn zu essen, die Sachen selber herzustellen, weil es einfach ein riesiger Unterschied ist, nämlich leider wirklich, ob ich die Linsen oder die Kichererbsen getrocknet kaufe, selber einweiche und koche oder ob ich die fertige im Glas und in der Dose kaufe. Weil der Transport von der Flüssigkeit in Glas und der Dose und die Herstellung von der Dose und das Plastik und all diese Sachen verbrauchen unglaublich viele Ressourcen. Und so ist es zum Beispiel so, das habe ich mal für mein letztes Buch ausgerechnet, das ist jetzt inzwischen vergriffen, aber wenn du die Nährstoffe vergleichst, also wenn du sagst, okay, wir wollen gleich viel Eiweiß und ich nehme Eiweiß aus Schweinefleisch, oder ich nehme Eiweiß aus Kichererbsen. Erstens mal kannst du das nicht vergleichen von der Eiweißqualität, aber lassen wir das dahingestellt und nehmen wir nur die Grammanzahl, haben die Kichererbsen aus der Dose einen höheren ökologischen Fußabdruck als die gleiche Menge Protein aus Schweinefleisch. Ja, ich weiß, ich habe jetzt viele schlechte Nachrichten gehabt. Es ist nicht eure Erlaubnis, einfach daraufhin zu sagen, siehst du, es macht eh keinen Unterschied. Ich esse lustig Massentierhaltungsfleisch, so viel ich will. Das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, es ist nicht so einfach, alles über den Kamm zu scheren und man kann nicht einfach das in pflanzlich und tierisch, in gut und böse einteilen. Wie gesagt, schade, dass die Empfehlungen nicht besser sind. Was uns zur Frage vom Anfang bringt, also völliger Themenwechsel, die schlechten Nachrichten sind vorbei. Die Frage war von der Karin eben, was ist bei der Studie rausgekommen, bei der zwei Gruppen eine mehr Ballaststoffe gegessen hat und eine mehr fermentierte Lebensmittel? Oder die Frage ist, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen was Fermentierten und was mit mehr Ballaststoffen, und es ist eine Entweder-Oder-Frage für dich aus irgendeinem Grund, dann was wäre jetzt eigentlich besser? Die Studie ist total spannend, weil die WissenschaftlerInnen, ich habe mal ein Interview mit denen gehört, eigentlich davon ausgegangen sind, dass mehr Ballaststoffe hilfreich sind und das wollten sie eigentlich untersuchen und dann haben sie die zweite Gruppe nur so ein bisschen mitgenommen und haben die halt mehr fermentiertes essen lassen. Und zu ihrer großen, also die einen haben mehr Ballaststoffe erhöht, also haben wir eh schon mal drüber geredet, also das Vollkorn ist aber nicht nur Sachen aus Vollkorn, sondern auch diese Dinge, die Gele bilden, also Leinsamen oder Haferflocken, Chiasamen, alles diese Dinge, ja, Obst und Gemüse natürlich auch. Und die anderen haben fermentierte Lebensmittel gegessen und dazu haben also Milchprodukte aller Art gehört, also von Joghurt über Kefir, über diese Dinge, aber auch fermentierte Getränke, also dazu der Sauerkrautsaft, den ich erwähnt habe, aber auch Kombucha, Wasserkefir, solche Dinge oder eben Sauerkraut, Kimchi, solche Dinge, ja. Und das zur großen Überraschung von allen war es so, dass ja, die Ballaststoffgruppe hat sich einfach die Vielfalt ihrer Darmbakterien erhalten. Aber es ist nicht eine größere Vielfalt geworden. Und sie haben gewisse Enzyme erhöht, die indirekt daran beteiligt sind, Proteine, die zu Krankheiten beitragen können, abzubauen. Aber die mit den Fermentierten, und die haben sich schon sehr gesteigert, die haben alle zwei Wochen, glaube ich, es ging um über 16 oder 17 Wochen, alle zwei Wochen haben sie ihre Dosis immer noch erhöht und die haben angefangen mit dem Schnitt maximal eine Portion fermentierte Lebensmittel am Tag und zum Schluss haben sie gegessen 6 bis 8 Portionen. Also die haben dann eben zu einer Mahlzeit wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, Kimchi gegessen und irgendein fermentiertes Milchprodukt. Also die müssen dann schon 2, 3 Sachen pro Mahlzeit gegessen haben, das ist schon sehr viel. Aber je mehr sie davon gegessen haben, umso höher war die Vielfalt der Darmbakterien, also die Vielfalt ist was Positives beim Mikrobiom, umso mehr Vielfalt ist entstanden Und es war proportional zur Menge. Also die Leute, die auch mehr gegessen haben, hatten mehr Vielfalt. Und 19 verschiedene entzündungsfördernde Proteine wurden gesenkt. Also es war ein sehr deutlicherer Einfluss, also günstiger Einfluss aufs Immunsystem und auf die Vielfalt des Mikrobioms, stärker als für den reinen Ballaststoffsteigerern. Und es war recht überraschend und die haben gesagt, sie fanden es jetzt schade, weil jetzt bei der nächsten Studie, und ich habe keine Ahnung, ob die schon durchgeführt wurde, wollen sie dann mal vergleichen, was ist, wenn man Ballaststoffe und fermentierte Lebensmittel beides steigert. Also das ist ja auch keine Entweder-Oder-Frage, die das sein soll, aber spricht einiges für wirklich viel mehr fermentierte Lebensmittel in sein Leben einzubauen. Und dazu habe ich dann auch in der nächsten Folge, glaube ich, die passende Regalfrage. Also darauf könnt ihr euch schon freuen, ich mich auch. Heute war es ein bisschen sehr theoretisch. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, Ideen, sonstiges, wenn wir mehr zu diesem Thema sagen wollen, immer her mit euren Fragen. podcast@faustformel.com, wie die Faust und die Formel.com, oder kommentiert mir auf Spotify, auf YouTube, wo immer ihr das seht und hört. Gerne lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, das hilft uns, das freut mich und wenn wir mehr Abonnentinnen haben, aber vor allem hilft es auch dem Algorithmus, das anderen Leuten zu zeigen, die das auch interessiert. Ich habe übrigens auch einen kostenlosen Newsletter, den wir jede Woche rausschicken, da behandeln wir ganz andere Themen als die vom Podcast, den verlinken wir euch gerne, also meldet euch vielleicht für den Newsletter an, wenn euch das interessiert. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Baba.